Unabhängige im ÖGB Podcast. Ein U-Güt-Café zum Thema Demokratie. Nur wo jemand kandidiert, kann auch gewählt werden. Mit Inputs von Gerry Fuchsbauer, Moderation Bernd Kniefatz. Eine Aufnahme des Livestreams vom 14. März 2024.
Ja, dann begrüße ich euch zum heutigen U-Güt-Café Demokratie gehört gelebt. Danke, lieber Gerry, dass du heute den Input machst. Es war ja eigentlich ausgeschrieben als Öli-UG-Veranstaltung, aber wie gerade vorweg besprochen, wird es breiter aufgestellt als U-Güt-Café. Bitte, lieber Gerry.
Die Motivation für diese Veranstaltung heute war unser Motto des heutigen Jahres, Demokratie gehört gelebt. Und zwar eben jetzt nicht nur in Bezug auf die Personalvertretungswahlen, Gewerkschaftswahlen, AK-Wahlen, auch Nationalratswahlen und EU-Wahlen gehört Demokratie gelebt. Und bei den letztgenannten Wahlen wird es ja zahlreiche Listen geben und man wird also viel Auswahl haben, was man wählen kann. Bei den Personalvertretungswahlen und Gewerkschaftswahlen ist das also vielfach leider nicht der Fall. Und es gibt eben im öffentlichen Dienst bei den Bundespersonalvertretungswahlen, die im November stattfinden, zahlreiche Bereiche, also wirklich zahlreiche Bereiche, in denen tatsächlich die Wähler und Wählerinnen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass 2024 wieder wie 2019 sein wird, gibt es also zahlreiche Bereiche, wo nur eine Liste kandidieren wird. Und es hat auch Bereiche gegeben, wird sicher auch wieder geben, in denen man einfach nicht wählen kann, also zumindest nicht an der Dienststelle, weil sich zum niemand findet, der für die Personalvertretung kandidiert, und ja, dann gibt es einfach keine Personalvertretung und die im Gesetz vorgesehenen Rechte können von den Bediensteten halt einfach nicht wahrgenommen werden. Und ich habe den vielleicht ein bisschen gewagten Ausdruck da verwendet. Demokratie wird im Unterschied von der Bildung nicht vererbt, sondern die Demokratie muss tatsächlich von jeder Generation wieder neu gelebt werden. Momentan erleben wir ja in manchen Bereichen ziemlich dramatisch, dass sich jene wieder durchsetzen oder zumindest laut werden, die also lieber sich einen starken Führer wünschen und die also meinen, man sollte lieber die regieren lassen, die ja das wissen, wie das geht, und da braucht man jetzt die Mitbestimmung von solchen Menschen, die eh keine Ahnung haben. Interessanterweise kommt es aus zwei Richtungen. Einerseits von denen, so ins rechte Eck sinnvollerweise, richtigerweise eingeordnet werden. Aber es kommt auch durchaus von anderen Menschen, die also sagen, wenn man diese rechten Typen da zu viel mitreden lassen, diesen Trumpismus und so, ja, dann haben wir bald bei uns auch die Situation wie in Amerika, dass diese Leute einfach Mehrheiten bekommen. Und man ist ja in Österreich bereits daran, und in Deutschland übrigens auch, ja, ist man ja bereits daran, die Verfassungsgesetze schärfer zu formulieren. Und man versucht also Zweidrittelmehrheiten, um eben zu verhindern, dass Situationen eintreten, wo Parteien mit einfachen Mehrheiten dann dramatische Dinge verändern können. Nicht? Und es geht in diese Richtung. Daher der Appell, wer Demokratie haben will, nicht nur wählen gehen, sondern auch persönlich überlegen, wäre ich eine oder einer, die oder der tatsächlich auch es ermöglicht, dass andere kandidieren können und dass andere wählen können. Also dem selber kandidiere, Menschen finde, die eben mit mir kandidieren. Mir passiert es in den letzten Wochen, kann ich ja durchaus sagen, verstärkt, ja, dass mich Leute während Beratungsgesprächen dann ansprechen und sagen, also zum Beispiel kann ich ganz konkret sagen, heute hatte ich ein Telefonat mit einem Kollegen, der hat Probleme, ist nicht zufrieden mit dem, wie die Schulleitung die Sache angeht und ist auch nicht damit zufrieden, wie die Personalvertretung da darauf reagiert. Und hat dann von einer Kollegin den Satz gehört, das, was die mit dir machen, das ist Mobbing. Und dann haben sie kurz darüber gesprochen und dann hat sie zu ihm gesagt, du musst als Personalvertreter kandidieren. Und ich meine, ja, du musst einfach selber aktiv werden. Ja, das ist genau das. Und er hat eben zu mir gesagt, ja, er will das. Und wenn dann natürlich unabhängig. Und er hat gesagt, ja, der hat also bis jetzt keinen Kontakt mit uns gehabt und ist jetzt ein paar Mal mit Telefonaten eben mit mir in Kontakt gewesen. Und sagt, ja, ich weiß, ich muss einfach was tun. Wenn ich haben will, dass die Dinge sich ändern, dass die Personalvertretung nicht eine, wie man das nennt, gelbe Personalvertretung wird, die also nur auf Seiten des Dienstgebers steht, ja, dann muss ich halt das selber machen. Um das jetzt zu unterstützen, haben wir eine Seite zusammengestellt, wo die ganzen wesentlichen Infos drauf sind fürs Kandidieren. Und ich werde dann später in den Chat den Link schreiben zu dieser Seite. Es ist einfach ein Text. Ich beginne jetzt auf der unteren Hälfte dieser Seite. Wenn man also dann eben Kandidat ist, ist ja der wichtige Punkt, wie gehe ich dann vor, wenn ich also dann auch gewählt werden will. Und es gibt die Richtlinien für die Wahlwerbung. Und das Bundespersonalvertretungsgesetz gibt es ja seit 1967. Personalvertretungsaufsichtsbehörde hat also das in dem einfachen Satz zusammengefasst. In der Wahlwerbung dürfen Bedienstete nicht beschränkt werden. Ein Personalvertreter darf ebenso Wahlwerben wie ein Bediensteter, der als Personalvertreter werden will. Wenn er sich dabei als Personalvertreter bezeichnet, sagt er nur die Wahrheit. Und Werbebeschränkungen, da habe ich doch Schule geschrieben und nicht Dienststelle, also im Dienststellenbereich, betreffen den Personalvertretungsbereich nicht. Also wenn an der Dienststelle eben ein Werbeverbot besteht für parteipolitische Sachen oder andere Werbeverbote, dann gilt es also nicht für die Personalvertretungswahlwerbung. Ja, die Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes und auch die Schutzbestimmungen und auch eben die Weisungsfreiheit für Personalvertreterinnen und Personalvertreter, bitte die Innen stehen da nicht dabei, weil das eben Entscheidung aus 1975 war, der 1976 war. Diese Weisungsfreiheit für die Kolleginnen und Kollegen, die kandidieren, die gilt auch für die Kolleginnen, die kandidieren und nicht nur für die Personalvertreterinnen sind. Also sobald ich meine Liste für die Personalvertretung eingereicht habe und vom Wahlausschuss angenommen ist, bin ich Kandidat, Kandidatin und ab diesem Zeitpunkt darf ich mich bis zur Wahl, falls ich nicht gewählt werde, nur bis zur Wahl und dann auch weiter, darf ich mich bereits als Personalvertreter, Personalvertreterin bezeichnen und habe auch die entsprechenden Freiheiten und auch entsprechende Wahlwerbungen machen. Ja. Jetzt gehen wir zu den Dingen, die ich beachten muss, Kandidatin, Kandidat zu werden. Erstens ist es notwendig, also ist es im Normalfall so, dass es an den Dienststellen Wahlausschüsse gibt, wo man eben dann den Wahlvorschlag einbringen kann. Wenn es an einer Dienststelle keinen Wahlausschuss gibt, dann ist der nächst übergeordnete Wahlausschuss, das kann also entweder der Zentralwahlausschuss sein oder dort, wo es Fachausschüsse gibt, also der Zwischenebene, dann ist der Fachwahlausschuss, dann hat der die Wahl entsprechend auch für diese Dienststellen zu organisieren. Dann muss man sich erkundigen, wer ist eben jetzt konkret zuständig dafür. Und dann gibt es das erste wichtige Datum. Ich muss bis 5 Wochen vor der Wahl, also das ist die Wahltage haben wir also 27.28.11.2024 und der Einreichschluss 5 Wochen vorher ist damit der 23.10.2024. Also wenn ich bis dorthin meinen Wahlvorschlag nicht eingebracht habe, dann ist es zu spät, dann kann ich eben nicht kandidieren für die heurigen Personalvertretungswahlen. Wenn der Wahlvorschlag zu diesem Zeitpunkt noch nicht perfekt ist, also wenn der Wahlausschuss sagt, da fehlt dieses oder jenes, das ist nicht so tragisch. Wenn der Wahlausschuss sagt, da fehlt noch irgendwas oder so.
Ja. Innerhalb von 3 Tagen steht im Text, ja. Können ja. Einwände quasi noch eingearbeitet werden.
Genau, ja, genau. Ich habe gerade heute, es gibt ja andere Bereiche, wo jetzt gerade demnächst gewählt wird, also zum Beispiel im Bereich der Gemeindebediensteten finden ja demnächst die Wahlen statt und da war war diese Woche am Montag der Einreichschluss und oder sogar jetzt diese Woche, jedenfalls war gestern eine Sitzung eines Wahlausschusses und habe mir heute meine Kollegin geschrieben, ja, ihr Wahlvorschlag ist ja so angenommen worden. Sie hat deswegen befürchtet, dass er vielleicht nicht angenommen wird, denn es ist ja so, auf einem Wahlvorschlag muss also draufstehen, eben wer kandidiert, wie heißt die Gruppe, die kandidiert, und es muss die Unterschriften der Kandidatinnen beigebracht werden und es die Unterstützungsunterschriften beigebracht werden. Und sie hat Folgendes gemacht, sie hat auf dem Zettel drauf was durchgestrichen und später wieder korrigiert und die ursprüngliche Form wiederhergestellt. Ja? Und sie hat das aber nicht auf einem neuen Zettel gemacht, weil auf diesem Zettel waren auch die Kandidatenunterschriften drauf. Ja? Und jetzt hat sie natürlich befürchtet, dass der Wahlausschuss sagt, da ist ja was durchstrichen worden und dann gelten die Unterschriften nicht mehr und so weiter. Und sie hat aber das versichern können, dass das von allen anerkannt wird und man hat das angenommen. Also da hätte es ja theoretisch passieren können, dass der Wahlausschuss sagt, ja, sie muss jetzt und die Unterschriften der Leute, die da drauf sind, die muss sie noch einmal bringen, weil da etwas geändert worden ist. Also solche Dinge könnten das sein. Also wenn Unterschriften fehlen oder sowas, dann könnte noch nachgebracht werden.
Die Frage von den lokalen Wahlausschüssen, das, was wir als Lehrer nicht habt, das Problem,
Ich habe 22 Universitäten zu bespielen, wo es bei einigen gar keine Beamten und bei vielen unter 10 Stück gibt.
Ja.
Muss ein lokaler Wahlausschuss zusammenkommen bzw. bestehen und kann es durch Briefwahl machen. Wir haben nur mehr 2000 Wahlberechtigte.
Ja, es ist so, dass die Möglichkeit der Briefwahl besteht. Und es kann ein übergeordneter Wahlausschuss, also zum Beispiel eben bei euch der Zentralwahlausschuss, kann also beschließen, dass er prinzipiell allen die Möglichkeit der Briefwahl ermöglicht. Und die Leute dürften auch tatsächlich persönlich zum Zentralwahlausschuss kommen, auch wenn sie aus anderen Dienststellen sind und könnten das abgeben. Ja.
Ja.
Normalerweise gilt in der Personalvertretungsgesetz eben diese Grenze mit 20 Wahlberechtigten, wo man einen Ausschuss wählen kann. Darunter kann man allerdings auch eben Vertrauenspersonenausschuss wählen und man kann darunter auch eben Wahlausschüsse machen, aber das wird vielfach nicht passieren und dann ist es sinnvoll, die Briefwahl zu ermöglichen. Übrigens ein Hinweis zur Briefwahl, und da gibt es auch einige Erkenntnisse der Aufsichtsbehörde und der früheren Aufsichtskommission. Wenn Briefwahl, dann bitte das wörtlich nehmen, tatsächlich Briefwahl, das heißt tatsächlich in dem vorgesehenen Kuvert, das man dann zugeschickt bekommt, das tatsächlich zur Post bringen und von der Post senden lassen. Also sogenannte Dienstpost oder Einsammeln von irgendeinem Ausschuss oder sowas, also nicht Ausschuss, ja, zum Beispiel vom DA oder so, ja, oder von der Dienststellenleitung ist nicht erlaubt. Also Briefwahl heißt Briefwahl, weil es geht ums Amtsgeheimnis. Das heißt, es darf nicht so sein, dass das irgendwer einsammelt für die anderen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wenn ich Briefwahlunterlagen bekommen habe. Ich schicke sie tatsächlich mit der Post oder ich gehe selber zum Ausschuss hin und gebe es persönlich ab. Das darf ich auch machen. Aber nicht irgendwie gesammelt. Das heißt, kann nicht einer kommen und für 5 Leute die Briefwahlunterlagen abgeben, weil dann könnte das das Wahlgeheimnis verletzt worden sein.
Wir haben noch ein Problem mit diesen ganzen Fristen, weil für uns sind sehr viele Leute im Ausland. Und das heißt, das geht sich bei uns mit den Briefwahlfristen sowieso sehr, sehr selten aus. Also viele Leute können daher gar nicht wählen.
Ja, man hat das insofern versucht, in den Griff zu bekommen, indem man die Fristen verlängert hat. Es ist jetzt schon 5 Wochen vor der Wahl. Früher waren es 4 und nur früher waren es 3 Wochen. Man hat das verlängert. Es ist eben jetzt so, dass die Stimmzettel können erst nach dem 23.10. gedruckt werden, weil bis dorthin eben Wahleinreichschluss ist und erst am 23. weiß man, wie viele Listen, also wie viele Kreuzl müssen, wie viele Ringel, wie heißt das, Kreise müssen am Stimmzettel drauf sein und erst dann kann der Stimmzettel gedruckt werden und erst dann kann eben das verschickt werden. Das geht leider nicht kurzfristig, nicht schneller. Und damit habe ich eben den Fristenlauf, den es gilt, dass eine Briefwahlstimme nur dann gezählt werden darf, wenn sie bis Ende des Wahlschlusses eingelangt ist. Also so mit Datum des Poststempels oder sowas gibt es nicht, sondern es muss bis Ende der Wahlmöglichkeit des eingelangt sein. Ja? Das heißt, es muss spätestens eben an dem Tag tatsächlich mit der Post dann ankommen. Also nicht nur an dem Tag, auch zu der Uhrzeit, bis der Wahlausschuss tätig ist. Wobei ich aus meiner Erfahrung jetzt von Landeswahlausschüssen weiß, wir sind dann eh immer bis in die Nacht hinein zusammengesessen und dann kann man eben die Fristen auch entsprechend setzen, damit es eben noch sicher ankommt, wenn es an dem Tag überhaupt ankommt.
Ja, okay. Nur wie soll es ankommen, wenn die Post es nicht austaugt?
Ja, wir haben keine Behörde mehr sozusagen, die Post austrägt, sondern die halb oder ganz privatisierte Post in Österreich. Und ja, muss man sich darauf verlassen, dass das, was immer dort gesagt wird, eben 95% der Post kommt am nächsten Tag an. Aber ja, das können wir nicht anders lösen, ja. Okay.
Wenn ich nur kurz ergänzen darf, also seitens des Außenministeriums, bei uns sind ja mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten im Ausland. Wir machen das mit unseren hausinternen Posten, sogenannten diplomatischen Kurier. Und es stimmt, die 5-Wochen-Frist ist gesetzlich vorgegeben extrem, extrem knapp. Also wir machen das hausintern. Ich weiß, wir sind zum Glück nicht auf die Post angewiesen, weil das wäre auch bei ungefähr 800 oder 700 Stimmberechtigten im Ausland gar nicht machbar. Aber wie gesagt, das ist extrem knapp, aber ich glaube, es ist es wert. Ich wollte nur zum Beginn der Diskussion nur sagen, ich bin heute wieder in Fahrt, weil ich wurde gerade heute wieder von Kollegen angesprochen, noch dazu eine mit besonderen Bedürfnissen. Es ist so wichtig, dass sich die Kolleginnen und Kollegen engagieren in der Personalvertretung, sich aktiv einbringen, weil ich sehe wirklich in der täglichen Arbeit, ohne unsere Unterstützung werden die Kolleginnen und Kollegen vor allem im C-Bereich extrem missbehandelt vom Dienstgeber. Sie können sich einfach ohne uns gar nicht wehren. Also das hat mich heute wieder dazu gebracht, zu wissen, wie wichtig ist, dass sich die Leute aber auch engagieren in der PV, aktiv auch sich kandidieren, weil ich glaube, ohne unsere Unterstützung, die meisten Kollegen bleiben nämlich auf der Straße, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, danke Gerd, ja. Wenn jemand konkret eben in Bezug auf Einbringung des Wahlvorschlages Fragen dazu hat, kann man sich jeder noch natürlich auch nachher an mich wenden und jederzeit halt bis 23. Oktober. Wichtig ist halt, dass auch die Fristen berücksichtigt, also bleiben wir jetzt einmal beim, was ein Wahlvorschlag enthalten muss. Also es muss eine Bezeichnung für die Wählergruppe geben. Es ist aber ein Wahlvorschlag auch dann gültig, wenn das so etwas nicht enthält, weil dann kann der Wahlausschuss einfach sagen, die Liste, also wenn der Christian Zenker kandidiert, also einen Wahlvorschlag einbringt und er steht als erster Kandidat drauf, ja, dann kann der Wahlausschuss einfach sagen, das ist die Liste Zenker, ja, also wenn jemand selber nichts draufsteht. Aber der Normalfall ist eben, dass man eben einen Namen für die Wählerinnengruppe draufschreibt, auch eine Kurzbezeichnung, weil der Stimmzettel sieht prinzipiell eben drei Spalten vor, eine breite Spalte für die Langform der Namen, eine schmale Spalte für die Kurzform und natürlich eine Spalte für die Kreise, wo man dann ankreuzen kann.
Du nur eine Frage, weil wir ja zum ersten Mal heuer in Kooperation mit der UG antreten. Ja. Das Ergänzung UG muss ja auch in der Kurzversion oben stehen oder nur in der Langversion?
Ausgemacht ist definitiv in der Kurzversion. In der Langversion muss sie gar nicht stehen, aber in der Kurzversion, also alle Stimmen, also das gilt jetzt innerhalb der GÖD, ja, und das ist, was Personalvertretungswahlenbereich betrifft, trifft es ja auf alle zu. Innerhalb der GÖD ist vereinbart, dass für die Berücksichtigung der Personalvertretungswahlergebnisse für Gewerkschaftsorgane alle Gruppen berücksichtigt werden, die in der Kurzform entweder FCG oder FSG oder UG haben. Weil andere Fraktionen gibt es ja in der GÖD jetzt noch nicht, weil damit man in der GÖD-Fraktion ist, muss man mindestens 5%, also GÖD-weit haben. Das haben also nur diese drei. Wo diese drei oder zwei Buchstaben in der Kurzform drauf sind, dort wird also gezählt für die Gewerkschaft auch. Und sonst ist es halt eine reine Personalvertretungsliste, die also für die Gewerkschaftsumlegung nicht berücksichtigt wird.
Kurze Zwischenfrage, das UG ist klar. Könnte man auch UGÖD quasi als Kurzbezeichnung, ich meine, ich nehme an, die beiden anderen Fraktionen werden sich da querlegen, aber könnte man UGÖD auch als Kurzbezeichnung anführen?
Also ausgemacht ist dezidiert UG und nicht UGÖ. Das ist darüber natürlich gesprochen worden auch, weil ja alle drei Fraktionen GÖD-Fraktionen sind. Und das war interessanterweise auch jetzt genau eine Diskussion in der Gemeindebündniswahl, weil dort ist eben die Union. Und es wurde also dort klargestellt, dass also die Union sehr wohl auch auf dem Stimmzettel bei einer Gruppe dabei stehen darf. Das haben sie nämlich zuerst weggestrichen gehabt. Aber wenn also dann steht UGÖD-UG, dann wäre das möglich, ja. Aber nicht, wenn nur UGÖD alleine steht, dann ist es nicht die Fraktion, weil die Fraktionsabkürzung, die offizielle eben im ÖGB und der Verein ist ja der ÖGB, der Gesamt-ÖGB ist ja UG, ja.
Danke.
Okay. Ja? Gut. Aber wir haben jetzt bei der letzten Wahl haben wir keinen Fall gehabt, wo jemand in der Kurzform UGÖD geschrieben hat und nicht UG. Daher ist es jetzt noch nicht jetzt ausdiskutiert, aber wie gesagt, wir haben es damals, wie wir das Fraktionsübereinkommen unterschrieben haben, ist eben bewusst ausgemacht worden, UG. Und ich habe mich auch dafür ausgesprochen, weil bei uns ja auch die Abkürzung UG eigentlich die üblichere ist.
Nur eine Frage zu den zentralen Wahlausschüssen. Dürfen Leute auf der Liste der Spitzenkandidaten dort drinnen sitzen?
Ja. Es gibt, also wer im, ich meine, ich wollte den Wahlausschuss jetzt nicht ausführlicher behandeln, ich kann darauf hinweisen, dass wir im Juni eine eigene Veranstaltung haben, konkret zu den Wahlausschüssen. Und zwar ist es am Montag, den 10. Juni um 18 Uhr, gibt es eine, in dem Fall nicht Webex, sondern Zoom-Veranstaltung. Und wenn das interessiert zum Thema Wahlausschüsse, da geht es ganz konkret um das. Aber ganz kurz kann man es ja sinnvollerweise jetzt auch sagen. Es gibt zwei Beschränkungen in Bezug auf die Personen, die im Wahlausschuss sein dürfen. im Wahlausschuss dürfen nur solche Personen sein, die auch Kandidatinnen sein dürfen. Also sie müssen das passive Wahlrecht haben, was wiederum bedeutet, dass sie eben rechtzeitig vor der Wahl, konkret ist es bei der Personalvertretungswahl dann eben im Juli eben schon im Dienst sein müssen, damit sie eben dann im Wahlausschuss sein können. Die Wahlausschüsse sind also spätestens dann im Herbst, Anfang oder im September halt einzurichten. Manche Übergeordnete wie ZWA und FWA werden also jetzt schon gebildet. Aber ja, dann können eh nur Leute drin sein, die eh jetzt sowieso im Dienst sind. Das ist ja, also sie müssen wahlberechtigt sein und auch passiv wahlberechtigt sein, damit sie im Wahlausschuss sein können. Und die zweite Bedingung ist, es darf niemand in zwei Wahlausschüssen sein für diese gleiche Personalvertretungswahl. Das heißt, ich kann nicht im Zentralwahlausschuss und im Dienststellenwahlausschuss sein. Und diese Beschränkung ist klar, weil ich kann nicht bei der Wahl im einen und im anderen Ausschuss sitzen und die Wählerinnen empfangen. Ja? Also das ist die einzige Beschränkung. Aber man kann Kandidat sein und man kann im Wahlausschuss sein. Und also ich war bei der ersten natürlich noch nicht im Wahlausschuss, weil wir ja vorher noch nicht kandidiert haben. Und der Wahlausschuss bestimmt sich ja immer nach den Wahlergebnissen der letzten Wahl. Und zwar nicht nach den Stimmenwahlergebnissen, sondern nach den Mandatswahlergebnissen der letzten Wahl. Und der zweiten Wahl war ich dann immer Kandidat und Mitglied im Landeswahlausschuss. Das ist möglich, ja.
Gut. Ja, was ist mit Listen, die noch nicht kandidiert haben wie bei uns? Wir sind ganz neu. Also das ist ja dann.
Es ist so, sobald ihr eben eure Liste dann eingereicht habt, ja, habt ihr das, also ich habe es praktisch mit der Einreichung der Liste, habt ihr die Möglichkeit, einen Wahlzeugen zu benennen. Und also jede Gruppe, die eine Wählerliste einbringt, ist auch, also hat das Recht, im Wahlausschuss vertreten zu sein. Und zwar, also nicht jetzt mit Stimmrecht noch nicht, weil man ja bis jetzt noch nicht drinnen war, aber man ist da drinnen, man kann da mitreden, man kann das Ganze beobachten und so weiter und ist also einzubinden und ist zu jeder Sitzung einzuladen. Und zwar eben ab dem Zeitpunkt, wo man eben die Liste eingebracht hat, also bei der Sitzung, wo dann entschieden wird, ob der eigene Wahlvorschlag angenommen wird oder nicht, ist man praktisch schon dabei. Und dann, wie es gerade vorher von der Kollegin der Zöder aus Salzburg aus dem Gemeindebereich, war eben bei der Sitzung selber dabei und dann entsprechend gefragt werden, warum ist das da durchgestrichen, was war da und so weiter. Und dann kann das bereits mit der konkreten Person auch besprochen werden. Und zwar, man ist eben dann bei jeder Sitzung dabei und man kann eben dann auch bei der Wahl tatsächlich auch eben dort sitzen und die Wählerinnen empfangen, auch als Wahlzeuge, ja. Gut, also was auf jeden Fall der Wahlvorschlag auch enthalten muss, sind eben dann die Personen, die eben Kandidatinnen sind, ja. Also an sich Vor- und Zuname muss draufstehen, Geburtsdatum muss drauf sein, um die Person identifizieren zu können und eben die Person muss eben unterschreiben. Kandidieren dürfen eben Personen, die eben im Dienst sind beim entsprechenden Stichtag. Sie müssen 18 sein in Österreich und sie müssen aus der EU sein. Wer nicht kandidieren darf, ist jener Leiter oder jene Leiterin der Dienststelle, bei der der Dienststellenausschuss eingerichtet ist. Also manchmal ist ja die Leitung nicht selber wahlberechtigt, weil sie oder er vielleicht zu einem anderen Bereich gehört. Also zum Beispiel in der Pflichtschule ist das der Fall, dann die jeweiligen gegenüber der Dienststellenausschüsse sowieso in einem anderen Organ sind. Aber meistens ist ja die Person, die Dienststelle leitet, selber auch aktiv wahlberechtigt, darf also wählen. Aber die Leitung darf nicht selber kandidieren. Das ist klar, wenn man der Dienststellenausschuss gegenüber an einer bestimmten Leitungsperson eben der Verhandlungspartner ist, dann kann die Leitungsperson selber nicht Mitglied des Dienststellenausschusses sein.
Jetzt wieder eine böse Uni-Frage.
Ja.
Also karenzierte Beamte dürfen ja wählen.
Ja, ja.
Dürfen genau. Karenziert. Wir haben sehr viele karenzierte Beamte, die jetzt nach Kollektivvertrag an der Universität angestellt sind. Sind die auch passiv wahlberechtigt? Dürfen die gewählt werden, obwohl sie eigentlich karenziert sind, bis zum Austreten aus dem Dienstverhältnis, also in die Pension?
Karenzierte sind prinzipiell wahlberechtigt. Karenzierte bleiben auf der Liste, weil sie haben ja weiterhin den Vertrag oder auch natürlich Leute, egal ob Elternkarenz oder andere Karenz, ja, die sind wahlberechtigt.
Das heißt, sie dürfen auch gewählt werden.
Es kann nur so sein, dass manche Leute nicht für die Dienststelle kandidieren können, weil sie als Karenzierte keiner Dienststelle mehr zugewiesen sind. Das gibt es in verschiedensten Bereichen, also gibt es auch bei uns im Schulbereich. Ja, wenn ich an der HTL Stotra unterrichte als Auslandsschule, ja, dann kann ich nicht an meiner Stammschule in Österreich wählen, weil dann bin ich eben dem Ministerium zugeordnet als Auslandslehrer, Lehrerin und dann kann ich nur den Strahlausschuss wählen und nicht eben an meiner Dienststelle.
Beispiel im Schulbereich, also wenn jemand im Sommer die Schule wechselt und dadurch auch den DA-Bereich, hat er oder sie kein Wahlrecht nur für den Zentralausschuss, nicht mehr für...
Das geht sich normalerweise schon aus. Es ist nämlich so, für das aktive Wahlrecht ist der Stichtag im September und zwar so im September, dass also in allen Schulen bereits der Unterricht angefangen hat normalerweise, ja. Und die können alle an der neuen Dienststelle wählen. Und Kandidatinnen können sie auch sein, weil die Voraussetzung mit Juli, das muss nicht die Dienststelle sein, er muss im Dienst gewesen sein.
Ah, ja? Okay, interessant. Ja? Also sprich, wenn man in Wien wechselt Schule in einen anderen Dienststellenausschuss, trotzdem stimmberechtigt, weil im Bereich Bildungsdirektion.
Genau. Ah, okay. Ja, genau. Man muss nicht im Juli schon bei der konkreten Dienststelle sein, sondern eben entsprechend im Dienst gewesen sein. Ja? Wenn man im Herbst im Herbst ist man wieder, wenn man nicht karenziert ist, ist man im, also die meisten Karenzierten haben ja trotzdem die Dienststelle, das bleibt ja so, ne? Das war jetzt das Beispiel von Christian und von mir sind ja Sonderfälle, ja. Okay. Manchmal gibt es einen Streit, ob die Unterschriften der Kandidatinnen alle auf einen Zettel drauf sein müssen. Das ist wörtlich nicht geregelt. Ich kann euch aber nur sagen, dass ich seit 1987, ja, glaube ich, ja, Kandidaturen eingereicht habe, wo nie die Kandidatinnen auf einem Zettel unterschrieben haben, sondern jeder einzelne Kandidat hat einen auf 5 Zettel unterschrieben, dass er eben Kandidat dieser Liste sein will oder einverstanden ist damit. Und das wurde immer dazu geheftet, weil wenn ich immer österreichweite Kandidatur habe, dann ist es ja nicht wirklich sinnvoll, jetzt die Leute alle auf einen Haufen zusammenzuholen. Also speziell dann, wenn es wie bei einer ZA-Wahl mit einer großen Anzahl von Wahlberechtigten dann nur durch 48 Kandidatinnen sind. Ja, also die Unterschriften müssen da sein, aber wenn ein Wahlausschuss behauptet, das muss auf einem einzigen Zettel drauf sein, ja, dann muss man dem sagen, wo steht das? Das steht nämlich nirgends, ja. Und natürlich ist es auch klar, dass die Unterstützungsunterschriften nicht alle auf dem gleichen Zettel drauf sein müssen, weil das können eben bis zu 100 erforderlich sein und das kann man nicht verlangen. Ja. Gut, jede Liste muss einen Zustellungsbevollmächtigten haben, also klar ist, mit wem der Wahlausschuss kommuniziert. Wenn sowas nicht angegeben ist, dann ist automatisch der oder die Erstgereihte, also Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin, ist dann auch Zustellungsbevollmächtigte. Muss aber eben nicht sein, kann auch jemand anderer sein, ja. Und jetzt haben diese schon von mir kurz angesprochenen, wenn ich kandidiere, wo es bis zu 200 Wahlberechtigte gibt, dann braucht praktisch nur der Spitzenkandidat und jemand zweiter eben auch die Unterstützungserklärung unterschreiben, dass er oder sie dafür ist, dass diese Gruppe hier eben kandidiert. Dann reichen zwei. Wenn ich über 10.000 Wahlberechtigte habe, dann brauche ich eben 100 Unterstützungsunterschriften und dazwischen ist 1% der Wahlberechtigten. Also angenommen, ich habe 5.000 Wahlberechtigte, dann muss ich eben 50 Unterstützungsunterschriften bringen. Und das gilt für jede Gruppe, die kandidiert, egal ob sie jetzt schon in dem Organ vertreten ist oder nicht. Also im Unterschied zu Gewerkschaftswahlen, wo eine Liste kandidieren kann ohne Unterschriften, wenn sie nämlich eine ÖGB anerkannte Fraktion ist, ist bei den Personalvertretungswahlen von jeder Gruppe eine Unterstützungsunterschriftenliste verlangt, auch wenn sie bereits jetzt in dem Organ vertreten ist.
Und das gilt für Dienststellenausschuss als auch für Zentralausschuss?
Ja, gilt für alle Bereiche in der Personalvertretung, genau. In anderen Gewerkschaften übrigens wird auch bei Gewerkschaftswahlen verlangt. Also die Leute bei der Gemeindebediensteten, die haben jetzt sammeln müssen, sowohl für die BV-Wahlen als auch für die Gewerkschaftswahlen, weil die haben wir tatsächlich beide, wählen beides getrennt, ja, und dort verlangt, also die Union verlangt auch von den Gewerkschaftsfraktionen, dass sie Unterschriften sammeln. Und zwar nicht nur bis maximal 100, sondern die dürften generell 1% haben, also auch, es können auch wesentlich mehr sein. Also das ist bei uns in der Gülden im öffentlichen Dienst ein bisschen exakter geregelt, also einfacher geregelt. Vielleicht, wenn man jetzt Kolleginnen und Kollegen anspricht, ob sie den Wahlvorschlag unterstützen, dann kommt vielleicht der Einwand, ja, wenn ich da jetzt vielleicht unterschreibe, dann habe ich so eine Punktierung, dann weiß man, das ist ein UGler und so irgendwie. Also folgende Erläuterungen dazu. Punkt A, wer eine Liste unterstützt, dessen Namen erfährt der Wahlausschuss und sonst niemand. Also das ist nicht zu veröffentlichen. Und die Wahlausschussmitglieder unterliegen genauso wie eben Personalvertreterinnen der Geheimhaltung. Das heißt, personenbezogene Fakten, die ihnen bekannt werden, die haben sie nicht weiter zu erzählen. Das heißt, es darf vom Schutz her, es darf nicht passieren, dass irgendjemand dann um und um erzählt, der Christian Zenker hat bei der FCG unterschrieben. Der Christian Zenker darf nämlich bei der FCG, bei der FSG, bei der UG und wer sonst noch kandidiert, unterschreiben. Also Unterstützungserklärungen kann ich für mehrere Listen abgeben. Das ist erlaubt, ja. Und wie gesagt, das ist eben datenschutzrechtlich geschützt. Das erfahren nur die, die eben damit zu tun haben müssen. Klar, die das kontrollieren müssen, wer da unterschrieben hat oder ob genug unterschrieben haben, aber niemand anderer.
Darf ich da kurz nachfragen? Das widerspricht nicht der Praxis in unserem Haus, wo die Fraktionen schon seit Jahrzehnten, auch um zu zeigen, wer sich zu ihnen bekennt, die Unterstützungsliste immer auch im Internet veröffentlichen. Ist das dann quasi widerrechtlich? Das war bei uns, wie gesagt, schon eher Usus.
Wenn die Leute, die draufstehen, einverstanden sind, dann kann man das wahrscheinlich machen. Ja, warum nicht? Aber prinzipiell ist es so, dass das ist ein Teil eben der Wahlakten und diese Wahlakten sind nicht zu veröffentlichen. Ich meine, was zu veröffentlichen ist, ist klar, das ist die Liste der Wähler und Wählerinnen, weil das ist geregelt, dass die eben dann die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten, die ist auszuhängen, weil das muss ja jeder wissen, wer kandidiert auf dieser Liste, aber nicht die Unterstützerinnen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich darf ja natürlich in der Wahlwerbung, kann ich natürlich auch meine Unterstützerinnen nennen. Das darf ich. Das ist ganz klar, ja. Aber da müssen die natürlich damit einverstanden sein. Aber nur die Tatsache, dass sie hier unterschrieben haben, das führt nicht dazu, dass sie automatisch verwendet werden dürfen.
Vielleicht noch kurze Ergänzung. In unserem Bereich machen wir es auch immer so, dass wir darauf hinweisen, wenn du unsere Kandidatur unterstützt, heißt es ja nicht, dass du uns als Gruppe unterstützt, sondern genau. Es geht nur darum, dass du unterstützt, dass es eine weitere Liste auf dem Wahlzettel gibt. Ne?
Genau.
Und das ist noch keine sozusagen Aussage, keine wessen Fraktion ich unterstütze.
Genau. Ich habe tatsächlich schon des Öfteren von schwarzen und roten Spitzenkandidatinnen gehört, die also auch öffentlich gesagt haben, ich unterschreibe jede Wählerliste als Unterstützender, weil ich einfach für eine breite Demokratie bin und daher dafür bin, dass auch andere kandidieren können. Ja? Also die das auch entsprechend verbreiten. Ja? Faktum ist natürlich, dass wir in der Realität auch was anderes erleben. Nicht? Also es ist uns tatsächlich als UG nicht gelungen, bisher im Burgenland in der Pflichtschule oder in Kärnten in der Pflichtschule in einem größeren Ausmaß zu kandidieren. Also wir haben es in Kärnten in einem Bezirk einmal, also in einem einzigen Bezirk einmal geschafft, aber sonst war da die Angst viel zu groß. Also ich habe es bewusst ein rot regiertes Bundesland genannt. In Niederösterreich ist es uns ja zuletzt gelungen, aber hatten wir auch schon die Situation, wo es zumindest sehr knapp war, diese Leute zu finden. Es gibt gewisse Ängste, aber wie gesagt, ich würde diese Ängste eben durchaus ansprechen, wenn jemand sagt, ja, dann weiß man ja, dass ich zu euch gehöre. Nein, es erfährt niemand. Also ich meine, es erfährt natürlich das Mitglied des Wahlausschusses, aber das Mitglied des Wahlausschusses hat das eben niemandem zu erzählen. Gut, in Bezug auf die Wahlwerbung, ja, ich glaube, ich gehe das jetzt wirklich einfach durch mit euch, weil da immer wieder auch andere Dinge erzählt werden, ja. Also prinzipiell ist es so, dass wenn jemand Werbeschreiben verschickt an Bedienstete einer Dienststelle, dann ist diese Wahlwerbepost so wie die sonstige Post auf dem Amtswege zuzustellen, also in das Postfach zu legen oder was immer üblich ist. Mittlerweile ist ja auch klar, dass das natürlich auch für E-Mail-Sachen gilt. Das heißt also, wenn ich eben eine entsprechende Information an die Kolleginnen weiterleite, dann ist es eben auch ein Mail an diese Person und ist es so normal mailmäßig zuzustellen, was die Mailprogramme normalerweise machen. Aber es wäre also nicht zulässig, dass hier irgendeine eine Blockung gemacht wird. Ja. Was nicht zulässig ist, ist die Übergabe von Werbematerial an den Dienststellenleiter mit der Bitte, das an die Bediensteten zu verteilen. Interessanterweise gibt es aber durchaus Dienststellenleitungen, die sagen, das ist mir viel lieber, als da steht bei jedem ein Name drauf, weil dann muss ich zum Schularzt sagen, der muss genau ins Postfach legen. Es ist doch viel einfacher. Ihr gebt mir das und ich verteile das. Also wenn ich jetzt an eine Schule zum Beispiel komme als Werbender und weil ich zum Beispiel die Namen der Dienststelle nicht habe und ich gehe also dorthin und sage, ich möchte das gerne den Bediensteten verteilen und das Sekretariat oder der Schulrat sagt, ich teile das eh aus, dann kann ich es natürlich dem geben zum Austeilen, weil dann hat er es ja angenommen. Aber es ist unstatthaft, wenn ich es aktiv jetzt von ihm verlange. Ja? Aber wenn die es machen, also dann können sie es natürlich machen. Ja? Natürlich kann man jetzt sagen, ich will es aber selber verteilen, weil ich weiß ja nicht, ob sie das dann, ja, dann kann der sagen, das ist aber jetzt unstatthaft von Ihnen, wenn Sie mir vorwerfen, mich lüge, weil wenn ich sage, ich teile das aus, dann teile ich das aus. Also das muss ich glaube ich auch akzeptieren. Ja? Also wir haben da öfter Diskussionen gehabt an manchen Dienststellen, ich nenne die jetzt nicht, ne? Wo es gesagt wird, Sie dürfen das nicht austeilen, weil ich mache das, ja, ja, dann muss man es letztlich akzeptieren, ja. Aber es geht ja weiter, es gibt die anderen Möglichkeiten noch, nämlich Plakate dürfen an den Tafeln der Personalvertretung und auch an Plakatständern von Wählerinnengruppen angebracht werden und es darf was an die Wand gehängt werden, wenn der Dienststellenleiter das eben genehmigt und er hat es zu genehmigen, wenn dadurch Amtseigentum nicht beschädigt wird. Ja? Also ich darf sehr wohl was aufhängen und Plakatständer aufstellen an Dienststellen. Das ist einfach zulässig. Und
Ja, das war auch eine Forderung von mir, dass wir was in diesen Schaukasten gewerkschaftlicher Betriebsausschuss unterbringen. Personalvertretung, ja. Gewerkschaftlicher Betriebsausschuss haben das verweigert. Das heißt, sie können das ja. Nicht verweigern.
Und zwar bei der Wahlwerbung. Sie können es während der 5 Jahre dazwischen ist es ja so, wenn die Organe gewählt sind, ja, dann sind für den Schaukasten die Gruppen zuständig, die eben jetzt diesen Ausschuss bilden, den Dienststellenausschuss oder den Gewerkschaftsbetriebsausschuss. Aber bei der Zeit der Wahlwerbung, im Sinne von dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, sind eben auch die neuen Gruppen oder die Bediensteten, die eben neu kandidieren, dann gleich zu behandeln, wie die schon Personalvertreterinnen sind. Und daher können sie eben auch entsprechende Plakatierungen und Aushänge machen.
Wann beginnt das Wahlwerbung?
Formell gilt es dann, sobald ich meine Liste abgegeben habe.
Dazu eine Frage noch von der Edith im Chat. Kann ich als Pensionistin noch im Wahlausschuss der Gewerkschaftswahlen, ich nehme auch Personalvertretungswahlen sein? Ich bin ja nicht mehr wählbar.
Kann sie nicht sein, definitiv nicht. Ja? Also Pensionistinnen, ich meine, Pensionist, die Frage ist nicht, ob ich Pensionist bin oder nicht, sondern die Frage ist, ob ich eben ein Dienstverhältnis habe oder nicht, weil ich kann ja als Pensionist dann wieder ein Dienstverhältnis haben oder ein Arbeitsverhältnis haben. Ich kann nur dann in einem Wahlausschuss sein, wenn ich auch Kandidat, Kandidatinnen sein könnte. Also wenn jemand zum Beispiel als Beamter in Pension ist, aber als Vertragsbediensteter wieder arbeitet oder aushilft oder was immer halt, dann schon, aber nicht aus der Pension heraus ohne aktives Dienstverhältnis. Die Wahlausschussmitglieder können nur jene sein, die auch Kandidatinnen, Kandidaten sein könnten.
Mhm. Okay.
Gut. Versammlungen. Es bestehen keine Bedenken.
Entschuldigung, da habe ich hier schon eine Hand gehoben gehabt, ist leider ein bisschen untergegangen. Folgende Anmerkung oder Frage, lieber Gary. Als wahlwerbende Gruppe bin ich nur dann anerkannt, wenn der Dienststellenwahlausschuss oder der entsprechende Wahlausschuss mir das bestätigen, nicht die Abgabe alleine, oder?
Erstens einmal müssen Sie die eh vor 3 Tagen, glaube ich, bestätigen, oder? Müssen Sie mir die Frist geben. Das ist jetzt wörtlich, glaube ich, nicht wirklich, also auch in diesem nicht wörtlich formuliert. Also ich habe das. Es steht da, ein Personalvertreter darf ebenso wahlwerben wie ein Bediensteter, der als Personalvertreter werden will. Ja, also da steht im Erkenntnis der BVRK vom 24.76 steht, diese Frage nicht behandelt. Ihr findet übrigens das, was ich da jetzt, also diesen unteren Teil, im grünen PVG-Büchlein. Es kommt zwar demnächst neu heraus, aber aktuell, in der aktuellen Version, so im Bereich von Seite 505, also knapp 500, beziehungsweise ihr braucht es nur bei die Stichworte hinten Wahlwerbung nachschauen, dann findet ihr das, da ist auch im grünen Büchlein ist das auch abgedruckt. Also auch diese PVK-Erkenntnis, die ist ein bisschen länger, ich habe da nur ein paar Sätze herausgenommen, ist dort abgedruckt. Aber die Frage ist meines Wissens definitiv nicht behandelt, ob das jetzt die Abgabe meines Wahlvorschlags ist oder die Annahme. Das ist nicht definitiv behandelt.
Die Edith hat noch eine Frage in den Chat geschrieben, ob sie Wahlzeugin sein kann.
Okay? Nein, meines Erachtens kann sie nicht Wahlzeugin sein, weil die Mitgliedschaft in dem in dem Organ und die Wahlzeugin ist ja dann auch ein Mitglied da drinnen, auch wenn nicht stimmberechtigt. Und das hängt alles an der, am passiven Wahlrecht. Ja. Also ich glaube, dass wir, kann ich sagen, wir, ja, Edith, du und ich und solche, wir können nicht hier mehr aktiv das machen. Du kannst, wir können uns melden als OECD-Wahlbeobachter für irgendwo anders, aber nicht für die Personalvertretungswahlen. Ja. Ja. Bei den Personalvertretungswahlen ist eine externe Beobachtung oder sowas da nicht vorgesehen.
Okay, also auch keine Wahlzeugin mehr, wenn man im Ruhestand ist. Nachfrage von der Edith, auch nicht in der Gewerkschaft?
Gewerkschaftliche Wahlausschüsse? Nein. Bei der Gewerkschaft schon gar nicht, weil wir ja in der Gewerkschaft dezidiert jetzt die Regelung haben, dass du nicht mehr als Pensionist Mitglied in einem aktiven Organ sein kannst. Du kannst, also es gilt ja seit dem letzten Kongress, also seit dem letzten ordentlichen Kongress gilt ja in der GÖD, dass man nur mehr im Schiedsgericht, in der Kontrolle und bei den Pensionisten natürlich als Pensionist sein kann, irgendwo als Vertreter, aber nicht mehr bei Aktiven und damit natürlich auch nicht in Wahlausschüssen. Da geht sicher nicht, ja. Gut. Wie werde ich Wahlzeugin? Also prinzipiell wird jemand Wahlzeuge, der eben von einer Liste entsandt wird. Also jede Liste, die kandidiert, hat das Recht, einen Wahlzeugen zu entsenden. Übrigens auch eine Liste, die eh schon wenn im Wahlausschuss hat, darf wenn zusätzlich als Wahlzeugen entsenden. Das steht, es ist nicht, in den Bestimmungen steht drin, jede Liste, die kandidiert, kann einen Wahlzeugen senden. Und da steht nicht drinnen, nur die Listen, die nun nirgends drin haben. Das steht nicht drinnen. Darum kann der Wahlausschuss durchaus dann größer werden. Zwecks Teilnahme an je einer Wahlversammlung jeder Wählerinnengruppe, eingeschränkt auf die Dienststelle, ist also entsprechend dem Bediensteten freizugeben. Das heißt, ihr kennt wahrscheinlich das BVG, das eben sagt, die Dienststellenversammlung ist ein Recht der Bediensteten. Und dieses Schreiben des Bundeskanzleramtes zur Wahlwerbung sagt, vor der Wahl gibt es einfach das Recht auf Wählerinnenversammlungen. Und das muss jetzt nicht in einer Dienststellenversammlung für alle gemacht werden, sondern es ist zur Teilnahme an je einer Wahlversammlung freizugeben. Die notwendige Freizeit zu gewähren. Hierbei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass der Dienstbetrieb so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. Das sind genau die Bestimmungen, die eben sonst für die Dienststellenversammlung gelten. Und es sind eben auch entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, es muss möglich sein. Es muss möglich sein, dass ich eben an den Dienststellen eben zu Wählerversammlungen einlade. Wenn sich die Wählergruppen darauf verständigen, dass sie, um eben den Dienstbetrieb weniger zu beeinflussen, dass sie eben sagen, sie machen gemeinsame Veranstaltungen, ja, dann habe ich auch schon erlebt, war ja schon dabei, gesagt wird, ja, heute kommen einfach die Gruppen, die kandidieren und stellen sich vor, ist auch möglich, ja. Aber es ist nicht so, dass jetzt eine Dienststelle sagen kann, bei uns gibt's keine Wählerversammlungen von einzelnen Gruppen, weil bei uns wird das gemeinsam gemacht, ja. Das heißt, wenn eine Gruppe das nicht will und sie verlangt eine Wählerversammlung für ihre Gruppe, dann steht ihr das zu. Wenn dann keiner kommt, weil die intern halt sich darauf geeinigt haben, nicht, dann hat man natürlich ein Pech gehabt. Also ich kann ihn nicht verpflichten, dass er dann mir zuhört. Das Recht gibt es, aber ob die Leute kommen oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Und darum ist es sinnvoll, wenn eben da Vereinbarungen getroffen worden, sich dann eben auch an das zu halten. Wenn die Vereinbarung allerdings lautet, bei uns gibt es keine Wahlwerbung, das geht nicht. Also das geht dezidiert nicht, weil es ist einfach das Recht, dass die Wähler und Wählerinnen informiert werden. Und es kann nicht eine Dienststellenleitung und es kann auch nicht ein Personalvertretungsorgan sagen, bei uns gibt es keine Wahlwerbung. In dem unten zitierten BVRK-Urteil oder Erkenntnis, da steht übrigens dezidiert auch drinnen, die Weisungsfreiheit während der Wahlzeit bezieht sich nicht nur auf Weisungen des Dienstgebers, sondern bezieht sich auch auf Weisungen, Aussagen der Personalvertretungsorgane. Also es kann dezidiert ein Personalvertretungsorgan nicht sagen, bei uns wird die Wahlwerbung so oder so gemacht, ja, sondern das ist Sache der Wählerinnengruppen im Rahmen dessen, was eben allgemein geregelt ist, sei es durch das BVG selbst, durch dieses Rundschreiben des Bundeskanzleramtes. So, und jetzt der letzte Punkt. Wie ist es jetzt mit den Diensterleichterungen für Wahlwerberinnen? Prinzipiell ist es ja so, dass die Bediensteten gemäß BVG in der Wahlwerbung nicht beschränkt werden dürfen. Und das Bundeskanzleramt sagt, es wird empfohlen, den Wahlwerberinnen, soweit dies der Dienstbetrieb zulässt, die für die Wahlwerbung unbedingt erforderliche Freizeit zu gewähren. Über den Personenkreis, dem Freizeit zur Werbung gewährt werden soll, wäre mit den Wählerinnengruppen eine Absprache zu treffen. Hierbei wird davon auszugehen sein, dass zur Werbung an der eigenen Dienststelle grundsätzlich keine solche Freistellung erforderlich ist, es sei denn, für zwei oder mehrere Dienststellen wird eine gemeinsame Personalvertretung gebildet oder eine Dienststelle ist nicht bloß in einem Gebäude untergebracht. Das heißt, sobald ich in einer Position bin, wo meine Wähler und Wählerinnen in verschiedenen Gebäuden tätig sind, kann ich Diensterleichterung verlangen. Das heißt, muss es mir ermöglicht werden, dass ich eben auch tatsächlich in meiner Arbeitszeit nicht bei meiner Arbeit bin, sondern eben Wahlwerbung mache. Und idealerweise wird eben einfach mit den entsprechenden Leitungsorganen ausgemacht, ja, wer braucht jetzt für uns Freistellungen, weil wir jetzt Beispiel ZABHS, wo ich so kandidiert habe, wo 48 Leute auf der Wählerliste drauf waren, dann kann man also nicht sagen, die 48 Leute brauchen jetzt vom 23. Oktober oder vom 1. Oktober oder wann immer weg bis zur Wahl frei, weil die müssen alle Wahlwerben, weil das werden nicht alle Wahlwerben, weil da werden viele Solidaritätskandidaturen drunter sein, aber es kann eben ganz klar vereinbart werden, wer braucht da die Freizeit und in welchem Ausmaß. Es gibt Bereiche, wo das wirklich auch zentral und gut geregelt wird. Also ich sage ein Beispiel, in der Pflichtschule Steiermark ist es einfach üblich, dass ausgemacht wird, in welchem Stundenausmaß können die Leute einfach von ihrer Dienststelle weg sein. Und das geht also, ich sage jetzt mal, meines Erachtens durchaus relativ großzügig, dass sie einfach sagen, die Kinder im Oktober und November einfach an, ja, ihr Kind insgesamt so und so viele Leute einfach freistellen und wie sie euch das aufteilt, ob die jetzt doppelt so viel halb freigestellt sind oder im Einzelnen ganz freigestellt sind, das ist dann immer Sache der Wählergruppe und ja, das kann eben verschiedenes vereinbart sein. Und eins ist einfach klar, wenn ich Personalvertreter und Kandidat, Kandidatin bin und für eine Liste kandidiere, die Leute aus mehreren Dienststellen, aus mehreren Gebäuden gewählt werden können, dann habe ich die Möglichkeit und das Recht, eben zu sagen, ich brauche morgen oder irgendwann halt frei, weil ich muss dann einmal zu den Wählern und Wählerinnen gehen und ihnen eben Informationsblätter, auch kleine Goodies und Kugelschreiber oder was immer halt bringen, um sie eben zum Wählen zu motivieren. Das ist einfach, ja, ist möglich. Eins ist auch klar, letzter Satz, der finanzielle Aufwand für die Wahlwerbung ist von den Wählerinnengruppen selbst zu bedecken. Es gibt keinerlei Art von Wahlkampfkosten, Rückerstattung oder sonst irgendwas. Also der finanzielle Aufwand ist selbst zu bedecken. Das heißt, was normalerweise für die Personalvertretung gilt, dass sie eben auch den Büroaufwand vom Dienstgeber bekommt, kopieren darf und sonst was, das gilt für die Wahlwerbung definitiv nicht. Das heißt, wenn ich Wahlwerbezettel organisiere, wenn ich Gutes organisiere, dann muss ich mir das eben mit der Finanzierung eben anders überlegen. Ja? Also konkret natürlich, die Gewerkschaft unterstützt die Fraktionen und so weiter, auch bei uns jetzt im Bereich der UG, haben wir ein gewisses Budget und so weiter, haben wir also geplant für heuer, aber das wird also nicht vom Dienstgeber bezahlt. Gut.
Okay, ja, danke, lieber Gerry. Tut mir leid, falls ich irgendwelche Fragen übersehen haben sollte, weil bei der Präsentation hat man nur die oberste Zeile gesehen und das auf zwei Seiten verteilt. Der Peter Moser hat eine Frage und da kommen wir gleich zum Fragenteil. Bitte, Peter.
Ton?
Mikrofon einschalten.
So, jetzt geht's, gell?
Ja, wunderbar.
Okay, ich habe mir mehrere Fragen aufbehalten. Geht das, dass ich zwei, drei Fragen stelle? Okay.
Ja.
Das Erste, das hast du schon erklärt, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Wenn wir im Dienststellen, also in der Dienststelle keinen eigenen Wahlausschuss bilden oder haben, dann kann man das weiter delegieren an den Fachausschuss. Habe ich das richtig verstanden?
Fachwahlausschuss, ja. Der Fachwahlausschuss hat die Wahlen abzuwickeln von jenen Dienststellen, die keinen Dienststellenwahlausschuss haben. Wieso habt ihr keinen?
Naja, wir sind nur 21 Lehrer.
Ja, das reicht, ja.
Ja, aber jetzt, es muss jemand finden,
der das macht. Habt ihr jetzt aktuell einen Dienststellenausschuss?
Ja, schon, da bin ich drinnen.
Ja, dann ist es eure Aufgabe als Dienststellenausschuss, ist es eure Aufgabe, also ihr habt an sich eh noch Zeit, aber üblicherweise wird es dann gegen Ende des Schuljahres schon gemacht, damit die Leute es wissen. Es ist eure Aufgabe, den Dienststellenwahlausschuss zu nominieren Ist der Dienststellenausschuss bei euch auf einer Liste gewählt worden oder auf mehreren?
Nur eine Liste.
Eine Liste, okay. Dann steht euch völlig frei, welche drei Personen ihr nominiert. Also ich meine sinnvollerweise solche, die bereit sind dazu. Und ihr habt drei Personen in den Wahlausschuss und drei Ersatzmitglieder zu nominieren. Und die sind dann der Wahlausschuss. Und das meldet ihr, was bist du, AHS, BHS?
BHS, glaube ich, ja?
Genau. Ja. Du bist BHS und die BHS ist sowieso bestens versorgt, weil der Zentralwahlausschuss BHS meines Erachtens, es ist jetzt nicht, weil ich da drin bin, sondern einfach aus den Erfahrungen der letzten Jahre, die sind toll organisiert. Das heißt, da kommen alle Informationen dann direkt vom Zentralwahlausschuss dann. Das heißt, ihr müsst dann als die A, wenn ihr die Personen nominiert habt, dann meldet ihr das einfach weiter an den. Ich glaube, ihr kriegt direkt als DA sogar ein Zuschreiben vom Zentralwahlausschuss irgendwann und dort meldet ihr die Leute hin. Die kriegen dann eine eigene oder ist glaube ich, schon organisiert. Es gibt eine eigene Mailadresse für diese Leute, für den Wahlausschuss und über den läuft es dann ab. Und der Wahlausschuss kann dann auch die Wahlergebnisse in eine Tabelle auf einer entsprechenden Website eintragen. Die haben das in den letzten 4 Jahren haben die intensiv gearbeitet und haben das jetzt alles entsprechend abgewickelt, also gemacht. Ja, aber okay. Ihr seid verpflichtet, die Leute zu nominieren. Der DA hat das Recht und die Pflicht, das zu machen.
Ja gut, dann wäre mit
der Hoffnung. Super. Ihr dürft es auch selber machen, gell?
Ach doch, ich war der Meinung, wir dürfen nicht selber, also wenn man selber antreten möchte, dann darf ich nicht im Wahlausschuss sein,
oder? Nein, die Voraussetzung ist, es darf nur jemand in den Wahlausschuss, der oder die auch Kandidat sein könnte, ja? Und es darf auch jemand, der Kandidat ist, im Wahlausschuss sein. Ist kein Widerspruch.
Okay, ist gut zu wissen. Super. Ja. Das erleichtert das Ganze.
Ich war im Fachwahlausschuss immer drinnen bis zur letzten Wahl, obwohl ich ja immer auf der Kandidatenliste war.
Ja, okay. Das ist gut zu wissen. Super. Ja.
Ja.
Die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen naiv. Bisher sind wir ohne Fraktion oder ohne Parteizugehörigkeit angetreten. Und die Frage ist, ob ich UG angeben soll. Man bringt euch das was, bringt mir das was?
Nein, es ist tatsächlich so, dass für die Bestimmung der Fraktionsstärke in der Gewerkschaft sind Wahlen auf Dienststellenausschussebene nicht von Bedeutung, okay. Weil die einzige Umlegung, die es auf Dienststellenausschussebene gibt, auf den gewerkschaftlichen Betriebsausschuss und den wird sie auch nicht irgendwie fraktionell zusammensetzen wollen. Also ja. Das hat auf höherer Ebene keine Auswirkung. Beim Fachausschuss ist was anderes, weil eben die Stärkeverhältnisse der GÖD in Kärnten aus den Landespersonalvertretungswahlen ermittelt, wobei es bei euch interessanterweise Ausnahme gibt. Kärnten ist nämlich das einzige Bundesland, in denen in der Berufsschule auch die Gewerkschaft direkt gewählt wird und auch in der Pflichtschule. Aber in den anderen nicht, also in der BHS zum Beispiel eben nicht. Das heißt, es werden die Fachausschusswahlergebnisse werden auch auf die Landesleitung der BMAS-Gewerkschaft dann umgelegt und daher ist es beim Fachausschuss entscheidend. Ich war ja auch in den letzten Jahren immer so, dass FCG, FSG und UG kandidiert haben, aber auf Dienststellenebene ist es nicht, also viele kandidieren auf Dienststellenebene mit Namenslisten oder mit einer Schulnamensliste oder sonst irgendwas, ja.
Okay, dann werden wir das
so beibehalten. Ist also von FCG, FSG und UG, es ist einfach in vielen Schulen einfach so. Ich meine, es gibt auch die anderen Beispiele, wo halt dann auch durchaus FCG-Listen sich auch auflösen und sagen, ja, bei uns in der Schule hat es keine Bedeutung mehr. Also ja. Aber manchmal ist es schon auch ein bewusster Trick, weil man es verschleiern will, dass die eigentlich ein FCGler ist oder sowas, aber man kann es ja nicht verschleiern, weil wenn auf der Landesliste dann draufsteht, dann weiß man es ja trotzdem. Ich meine, das ist.
Ja. Okay, ich gehe noch weiter, wenn ich darf.
Bitte.
Und zwar, wir haben einen Spezialfall. Wir sind zwei Dienststellen, also zwei Schulen in einem Gebäude und die Lehrer werden gegenseitig mitverwendet. Wo sind wir jetzt wahlberechtigt? Also nur an der Stammschule oder auch dort, wo man mitverwendet wird?
Auch dort. Es ist, die Regelungen sind in einem Punkt kompliziert, für manche auch unlogisch, aber die Regelung ist folgende. Laut Personalvertretungsgesetz ist man wahlberechtigt an jener Dienststelle, an der man verwendet wird. Und das können auch mehrere sein. Es gibt eine Ausnahme, und zwar dann, wenn man Dienst zugeteilt ist. Das heißt, angenommen, es hätte jemand, ich sage jetzt irgendwas, die HTL als Dienststelle und wäre zu euch Dienst zugeteilt. Also unterrichtet an der HTL nicht, sondern nur bei euch. Der ist verrückterweise an der HTL als seiner Herkunftsdienststelle wahlberechtigt. Also bei Dienstzuteilung gilt nicht das, wo man tatsächlich unterrichtet, sondern das Ursprüngliche. Und zwar deshalb, weil vom Gesetz her eine Dienstzuteilung etwas Vorübergehendes ist. Es ist im Schulbereich und zum Teil auch beim Bundesheer und bei der Polizei ganz anders. Und das ist nicht wirklich vorübergehend. Aber der Gesetzgeber ändert das BVG nicht. Und die GÖD sagt da, wir versuchen auch nicht zu ändern, weil wir möchten das andere ändern. Wir möchten diese Dienstzuteilungen über lange Zeit endlich abschaffen, weil das so gefälligst wird, die Leute hinschicken, wo sie wirklich arbeiten. Aber bei Mitverwendung ist es definitiv klar, wenn du an mehreren Dienststellen tätig bist, dann bist du an jeder dieser Dienststelle für den Dienststellenausschuss wahlberechtigt. Und wenn du jetzt die Situation hast, dass du in zwei verschiedenen Bereichen tätig bist, also zum Beispiel AHS und BHS, dann kannst du auch beide Fachausschüsse und beide Zentralausschüsse wählen. Wenn du hingegen an zwei Hacks verwendet bist, dann kannst du natürlich im Fachausschuss nur einmal wählen, eben an deiner Stammschule, ja? Klar, ja. Aber dann damit verwendet nicht. Aber sonst eben bist du bei mehreren tatsächlich wahlberechtigt, ja? Also, meine Tochter ist genau jetzt so ein Fall, die unterrichtet an der HTL und an der GYM und kriegt eben dann massenhaft Stimmzettel, weil sie nur dazu in einem Bundesland ist, wo es Gewerkschaftswahl auch gibt, ja? Also, die kriegt 8 Stimmzettel, ja. Die sie also ich meine, in zwei verschiedenen Dienststellen, einmal 4 und dort wieder 4, ja? Die sie ausfüllen kann, ja?
Okay, danke. Und eine letzte Frage habe ich noch bitte. Und zwar das Gleiche umgekehrt. Wenn wir jetzt als BV wieder gewählt sind, für wen sind wir dann zuständig? Ich komme auf 4 Varianten, nämlich unsere eigenen Lehrer, also an meiner Stammschule, nämlich jene, die nur bei mir unterrichten und jene, die woanders mitverwendet sind. Sind wir da zuständig?
Du bist für alle, die bei dir wahlberechtigt sind, natürlich auch zuständig, weil es eigentlich ist ja umgekehrt, alle sind wahlberechtigt, hier ein Interesse haben, also alle, die hier unterrichten, egal ob sie hier Stammschule haben oder nicht, mit Ausnahme eben dieser sogenannten Dienstzuteilungen. Das wäre die einzige Ausnahme.
Ja, das ist klar.
Aber ansonsten sind immer die da tätig sind und nicht nur die aktiv tätig sind, sondern auch die Karenzierten, ja.
Das heißt?
Wenn jetzt jemand mitverwendet war, und zwar Schulen, und ist dann karenziert, dann ist meines Erachtens das Wahlrecht nur mehr an der Stammschule gegeben, weil er ja an der anderen Schule nicht aktiv jetzt mitverwendet ist, ja?
Ja.
Ja. Also beim Karenzierten ist klar, da ist es einfach nur die Stammschule. Aber wenn eben aktiv tätig, dann eben an beiden.
Ja, okay. Nur zur Klarstellung für mich jetzt. Das heißt, ich bin mit der BV-Wahl, also mit diesen Fremdlehrern von einer Fremdschule, bin ich auch für diese Lehrer zuständig, also vertretungsermächtigt.
Ja, weil du ja zum Beispiel der Diensteinteilung zuzustimmen hast und die Diensteinteilung betrifft ja diese Leute.
Diese Leute schon, aber die sind nicht an meiner Schule.
Von welchen Leuten redest du jetzt?
Mitverwendet sind sie an meinem Standort.
Eben. Ja, ja. Ich meine, die Diensteinteilung an der anderen Schule, für die bist du nicht zuständig, aber für das, was bei euch passiert, bist du zuständig. Und natürlich können dann genau Situationen auftreten, wo die Frage ist, müssen die zu jeder Konferenz kommen bei uns und solche Sachen, ja? Ja, das sind Dinge, die dann zu besprechen sind, ne? Dass man eben sagt, ja, wenn die nur bei uns mitverwendet sind und die haben eh eine eigene Konferenz dort, ja, aber in gewissen Punkten werden wir sie trotzdem bei der Konferenz bei uns auch brauchen, jetzt Dinge besprochen werden, die nicht allgemein sind, sondern die eben die Schule betreffen und solche Dinge. Insofern bist du zuständig für sie.
Okay, und wenn sich im Jahr drauf dann die Zuteilung ändert, was bei uns faktisch so ist, jedes Jahr ein bisschen anders.
Natürlich.
Du bist für die zuständig, die dann da sind
und nicht für die, die jetzt gewählt haben. Das ändert sich natürlich, ja?
Ja schon, aber die haben mich nicht gewählt.
Ja, das ist wurscht, aber sie gehören jetzt zur Dienststelle. Du bist Dienststellenausschuss und damit alle, die aktuell zum Dienst... Schau, auch die gewählt haben und die dir dann in Pension gehen, für die bist du nachher nicht mehr zuständig.
Ja, okay.
Oder die kündigen, oder? Und du bist natürlich auch zuständig für die neu kommen, klar, ja? Du hast ja auch nach neuester, das BVG ist ja nicht mehr aktuell, weil es ist aus 2019. Da steht zum Beispiel drin, der DA kriegt zweimal im Jahr ein Bedienstetenverzeichnis, damit du weißt, für wen du zuständig bist sozusagen. Ja? Jetzt steht drinnen, vierteljährlich kriegst du das, außer du hast einen elektronischen Zugang zu den Leuten, die zu euch kehren, was normalerweise der Fall sein sollte. Ja? dann brauchst du das nicht klären, ja, weil dann, du weißt, du siehst ja eh bei dir in der Schule, wer ist jetzt da bei uns und wer gehört dazu, mhm, für die bist zuständig.
Okay, danke, Gary, danke.
Ja. Die Doris hat eine Frage, bitte, Doris.
Ist wahrscheinlich sehr verwirrend. Ich betreue 11 Schulen und habe bei einer Mittelschule eine Kollegin, die mit mir gern auch gewerkschaftlich tätig sein möchte. Wofür bin ich dann zuständig? Und sie ist ja nur in ihrer Schule zuständig, oder?
Ja,
in welchem Bereich bist du?
Ich bin Niederösterreich im Pflichtschulbereich und betreue 11 Schulen.
Mhm. Und zwar, also vielleicht sagst du es dazu, weil der Bernd ist auch Pflichtschule.
Ich bin Beratungslehrerin, mhm, und fahre 11 Schulen an und habe an einer Mittelschule eine Kollegin, die mit mir antreten möchte.
Ja. Und die Frage da ist,
wofür wir zuständig sind, weil ich wäre dann für die 11 Schulen und sie nur für ihre Schule.
Nein, das ist die Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Niederösterreich die Dienststellen aufgeteilt sind und wie groß der Dienststellenausschussbereich ist. Bist du als Beratungslehrer in einem Bereich, wo diese 11 Schulen alle dann vereint sind, in einem DA oder?
Ich bin in der Bildungsregion 4.
Also diese Bildungsregion 4 hat 11 Schulen.
Nein, die hat mehr. Die hat viel mehr.
Zur Klarstellung jetzt für die anderen, ja, damit es nicht zu verwirrend wird. Wir haben die Spezialsituation im Bereich der Pflichtschulen, und zwar der Berufsschulen in Wien und der anderen Pflichtschulen in ganz Österreich, haben wir den Spezialfall, dass als Dienststelle nicht tatsächlich der Arbeitsplatz, die Arbeitsstelle bezeichnet wird, sondern als Dienststelle ist normalerweise der Bezirk der Bereich, ja. Das heißt, der Dienststellenausschuss wird für den Bezirk gewählt. In Wien ist es wieder anders, da gibt es also übergeordnete Sachen. Und in Wien gibt es spezielle Dienststellenausschüsse für jetzt solche Speziallehrkräfte. Das gibt es aber in Niederösterreich nicht, sondern in Niederösterreich gibt es einen Dienststellenausschuss für den Bezirk. Wie heißt der überhaupt jetzt? Wien-Umgebung gibt es ja gar nicht mehr.
Da ist ein Böttenland, hast
du. Ja, okay. Das heißt, du kannst nur mit deiner Kollegin gemeinsam kandidieren für den Dienststellenausschuss St. Böttenland. Und dann sind die Leute, für die ihr dann eben in diesem Dienststellenausschuss, also alle Wählerinnen und Wähler, sind die Lehrerinnen im Bereich der Pflichtschulen des Bezirks Böltenland, auch meiner Heimatgemeinde Statzendorf, wo ich herkomme. Ja.
Das heißt, ich muss auch genauso viel Unterschriften dann sammeln von Personen, die da arbeiten.
Genau. Du musst, wenn du jetzt im Bezirk St. Pöltenland zum Beispiel, weiß ich nicht, 700 Lehrer hättest, dann müsstest du 7 Unterschriften sammeln. Genau, ja. Genau. Gut, die können allerdings alle aus einer Schule sein. Das ist ganz wurscht, wo die sind. Sie müssen nur eben. Genau.
Okay, ja? Das kriegen wir zusammen.
Ja.
Ja. Und sowohl deine Kollegin als auch du sind quasi für diesen ganzen Bereich St. Pöltenland zuständig. Also nicht sie nur für eine Schule und du für den Rest, sondern.
Ja. Okay, danke.
Genau.
Gibt es Fragen zum Wahlkampfteam der UGÖD vielleicht oder sonst etwas?
Also der Bernd und ich sind ja Mitglieder in diesem jetzt kleinen, nicht mehr so großen Wahlkampfteam der UGÖD. Und wir können euch eben anbieten, dass wir eben, wenn es Fragen gibt, könnt ihr euch eben per Mail an uns wenden oder ja. Und wir sind auch eben ein bisschen zuständig eben, ja, für die Unterstützung, für Fragenbeantwortung jetzt im Laufe der nächsten Monate. Also das Wahlkampfteam hat eben aus verschiedenen Bereichen, Universitätsbereich, Justizbereich und eben Bernd und ich als Lehrer, Lehrerin. Das, was ich einleitend gesagt habe mit der Möglichkeit zum Wählen, sage ich nicht, weil ich haben will, dass möglichst viele UG-Kandidaturen gibt. Aber ich finde es einfach bedauerlich, dass in Österreich in allen 8 Bundesländern, wo es Landwirtschaftsschulen gibt, weil in Wien gibt es gar, ja, dass in allen 8 Bundesländern niemand die Möglichkeit hat, wirklich zu wählen, weil es kann jeder immer nur FCG ankreuzen. Weil in allen Bundesländern kandidiert in den Landwirtschaftsschulen nur FCG. Ja? Und das ist einfach, glaube ich, demokratiepolitisch ein bisschen eigenartig.
Frage nochmal in die Runde. Gibt es noch etwas, was noch offen geblieben ist? Gibt es noch irgendwie Fragen? Im Chat steht eh auch die Adresse wahlteam2024@ugoed.at.
Ich habe euch noch eine Adresse, die muss ich jetzt sofort kopieren. Das, was ich gezeigt habe. Der Link drinnen auf dieses Blatt.
Ja, ganz unten im Chat.
Mit den Wahlwerbungen und sowas, ja.
Okay. Gut. Naja, dann sage ich noch einmal danke, Gary, für den Input und für die Fragenbeantwortung. Danke euch allen für das Dabeisein und danke fürs Mitdenken und Austauschen. Und dann werden wir einfach Demokratie nicht nur gehört, gelebt, sondern werden wir auch Demokratie in unserem Bereich so gut es geht beleben, oder? Okay, danke euch. Wünsche euch einen schönen Tag. Danke.
Ciao, ciao, ciao.
Ein UGÜT-Café zum Thema Demokratie. Nur wo jemand kandidiert, kann auch gewählt werden. Mit Inputs von Gary Fuchsbauer, Moderation Bernd Kniefatz. Eine Aufnahme des Livestreams vom 14. März 2024.